Die Systemmedien tobten, die Antifa randalierte und dennoch feierten in Halle an der Saale Tausende ein Fest des freien Wortes. Die Büchermesse Seitenwechsel wurde zum Triumph über die Zensur. Auf eins war vor Ort. Fast ein Jahr nach der Tat, der Prozess gegen den Amok-Islamisten von Magdeburg hat begonnen. Und Berlin ist geschockt über eine Gruppenvergewaltigung in einer Migrantenwohnung. Das Opfer ist eine 17-Jährige. Und die Nachbarn sagen, das Mädchen wurde auch noch grün und blau geprügelt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Freiheit der Literatur, sie schwindet seit Jahren. Das beklagen Autoren, Verlage und immer mehr Leser. Kritische Schriftsteller werden gecancelt, oppositionelle Bücher verschwinden aus dem Handel, von Messen werden sie ausgeschlossen. Lange glaubten viele, bald bleiben nur noch die staatlich subventionierten Lohnschreiber. Doch seit dem Wochenende regt sich Widerstand. Die freie Literatur ist zurück auf der Bühne. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Zwei Tage lang war Halle an der Saale das Zentrum kritischer Literatur. Die neue Buchmesse Seitenwechsel zog rund 6.000 Besucher und 100 Aussteller an. Organisiert wurde sie von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, die sie als Fest für freies Denken bezeichnete. Doch schon im Vorfeld tobte der Streit. Politik und Medien sprachen abfällig von einer rechten Buchmesse. Die Antifa beschimpfte die ausgestellten Bücher als Nazi-Propaganda. Sie belästigte Besucher und blockierte zeitweise die Zufahrten zum Gelände. Trotzdem, der Andrang war groß. Zeitweise bildeten sich am Eingang lange Warteschlangen. Am Ende sprachen die Veranstalter von einem vollen Erfolg und von einem Paradies für Bücherfreunde. Mit dabei waren das Buchhaus Loschwitz von Dagen, der Antaios Verlag des Publizisten Götz Kubitschek, die Zeitschrift Metapol und die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. War Seitenwechsel also eine rechte Messe, wie Kritiker behaupten, oder einfach nur ein Ort für eine offene Literaturszene? Für Susanne Dagen ist die Antwort klar.
Also ich denke, dass das Thema Widerstand natürlich eine ganz große Rolle spielt, aber konstruktiver Widerstand. Mit Büchern stehen wir uns eben nicht kämpferisch gegenüber. Es sind eben keine Gewehre und keine Pistolen. Es sind Wörter und ich glaube, man kann mit Wörtern durchaus kämpfen, wenn es starke Wörter sind und wenn es argumentative Wörter sind. Wir bleiben bei unseren Büchern, wir bleiben bei den Wörtern, aber wir bleiben vor allen Dingen auch daran, wir bleiben natürlich auch dabei, dass wir hier in allererster Linie im Gespräch bleiben wollen.
Ob das gelingt, scheint fraglich, denn der staatsnahe Literaturbetrieb ist nach wie vor nicht zum Dialog mit kritischen oder oppositionellen Autoren bereit. Im Gegenteil, immer wieder kam es zu Fällen von Zensur bei den führenden Buchmessen in Frankfurt und Leipzig. Hier Archivaufnahmen. Über Jahre gab es massive Störaktionen gegen vermeintlich rechte Verlage auf den beiden großen Branchenveranstaltungen. Teilweise wurden oppositionelle Verlage in Frankfurt in einer abgelegenen Halle versteckt. Die Gründung des Seitenwechsels war somit zunächst eine Reaktion auf die Cancel Culture der staatsnahen Messen. Als Kampfansage gegen die nur 30 Kilometer entfernte Messe in Leipzig will Susanne Dagen den Seitenwechsel jedoch nicht verstanden wissen.
Ich bin ja nicht so ein kämpferischer Typ, also bin ich natürlich schon, aber Kampfansage klingt sehr kriegerisch und sehr ausschließlich. Aber dass die erste Auflage als Pflock zu verstehen ist, den wir durchaus eingeschlagen haben, um zu zeigen, dass man Büchermesse auch wieder als eine Art von Buchmesse machen kann, wie sie mal gewesen ist. So darf es verstanden werden.
Kaum war die Messe beendet, versuchten die Systemmedien die Deutungshoheit zu gewinnen mit einem anderen Thema, dem angeblichen Angriff auf den grünen Politiker Sebastian Striegel. Der Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt hatte an Protesten gegen den Seitenwechsel teilgenommen. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete, Striegel sei am Messegelände attackiert und geschlagen worden. Beobachter sprechen jedoch von einer inszenierten Kampagne. Den Striegel soll vor Ort fotografiert haben, offenbar im Stil der Antifa-Fotografen. Die Polizei erklärte nur, der Abgeordnete erlitt dadurch Schmerzen im Brustbereich. Gegenüber auf 1 räumte eine Sprecherin der Polizei am Montag jedoch ein, dass es bisher keine Vernehmung der Beteiligten gegeben habe. Zudem scheint Striegel entgegen seiner eigenen Behauptung keine Verletzungen erlitten zu haben. So heißt es von der Polizei gegenüber unserem Sender, eine medizinische Behandlung vor Ort war zunächst nicht erforderlich. Trotz aller Angriffe, die Buchmesse in Halle war ein Signal der Ermutigung, ein Ort, an dem Menschen wieder frei sprechen, lesen und denken konnten. Doch welche Bedeutung hat dieser Seitenwechsel wirklich für die Literatur, aber auch für die gesellschaftliche Opposition in Deutschland? Eine Einschätzung von Martin Müller-Mertens.
Götz Kubitschek, der Verleger der Sezession, spricht von einem Dammbruch. Anselm Lenz vom Demokratischen Widerstand meint sogar, die bisher tonangebenden Büchermessen in Leipzig und Frankfurt hätten nun keine Bedeutung mehr. Nun, ganz so weit ist es vielleicht noch nicht. Aber die erste Ausgabe des Seitenwechsels waren ein Sieg über die Antifa, die Besucherbelästigte, über die Stadtverwaltung von Halle an der Saale, die sie nicht daran hinderte, und natürlich über die Systempresse, die nichts unversucht ließ, diese Messe zu deformieren. Und der Seitenwechsel ist auch Ausdruck einer Entwicklung. Die oppositionelle Szene in Deutschland in ihrer ganzen Breite verfügt über eigene Literaten, eigene Intellektuelle und nun auch einen jährlichen Literaturtreffpunkt.
Mehr über die Messe Seitenwechsel und über die Rolle der Literatur im gesellschaftlichen Wandel sehen Sie gleich im Interview des Tages mit Anselm Lenz vom Demokratischen Widerstand, hier in den Nachrichten auf 1. Oppositionelle Großereignisse wie die Messe Seitenwechsel wären vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Der Erfolg in Halle ist ein untrügliches Zeichen für den beginnenden Stimmungswechsel in der Bevölkerung. Die Systemmedien verlieren an Einfluss und neue Kräfte wie auf 1 haben Auftrieb. Mit nur einer kleinen Spende können Sie uns auf unserem Weg unterstützen und selbst Teil der Medienrevolution werden. Alle Möglichkeiten finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. In der brasilianischen Stadt Belém hat am Montag die 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen. 2 Wochen lang beraten Politiker, Funktionäre und Aktivisten über neue Maßnahmen im Sinne des Narrativs von der angeblichen Klimakatastrophe. Im Mittelpunkt steht, wie so oft, das Geld. Denn auch diesmal sollen neue Finanzierungszusagen beschlossen werden. Bereits im vergangenen Jahr überwies die Bundesregierung nach eigenen Angaben 11,8 Milliarden Euro für die sogenannte internationale Klimafinanzierung. In Belém setzt Berlin nun auf eine noch stärkere Einbindung von Nichtregierungsorganisationen, darunter auch umstrittene Klimalobbys. Im sogenannten Deutschen Pavillon sollen zudem Themen beworben werden, wie die Führungsrolle von Frauen und die Bedeutung des Kaffees. Ein brisantes, geleaktes EU-Dokument, über das der britische Guardian berichtet, enthüllt neue Zensurpläne aus Brüssel. Die EU-Kommission will offenbar ein Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation schaffen, offiziell um russische und chinesische Einflusskampagnen abzuwehren. Doch hinter dem harmlosen Namen verbirgt sich weit mehr. Das Projekt ist Teil des sogenannten European Democracy Shield, eines europaweiten Netzwerks aus Faktencheckern, staatlich geförderten Influencern und digitalen Überwachungsstrukturen. Kritiker warnen vor einem Angriff auf die Meinungsfreiheit. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker spricht von einem, Zitat, Rambock gegen Presse- und Meinungsfreiheit und zieht den Vergleich zu Orwells Wahrheitsministerium. Wörtlich sagt er, unter dem Vorwand, Desinformation zu bekämpfen, will Brüssel Kritik an sich selbst unterdrücken. Die Debanking-Serie in Nordrhein-Westfalen reißt nicht ab. Schon in der vergangenen Woche wurde bekannt, mehreren AfD-Kreisverbänden in Lippe und Bielefeld wurden die Bankkonten gekündigt, ohne jede Begründung. Nun trifft es auch den benachbarten Kreis Minden-Lübbecke. Wie der Verband am Sonntag mitteilte, wurde auch hier das Konto plötzlich und kommentarlos gelöscht. Und das, obwohl die Geschäftsbeziehung seit über 10 Jahren bestand, nachweislich solvent und zuverlässig, wie die AfD betont. Der Kreisvorsitzende Sebastian Landwehr spricht von einem klaren Fall, Zitat, es handelt sich um sogenanntes Debanking, also eine politisch motivierte Kontokündigung. Bei den jüngsten Kommunalwahlen wurde die AfD in Minden-Lübbecke mit 18,1% der Stimmen drittstärkste Kraft. Auffällig ist, In allen Fällen taucht derselbe Name auf, die Verbundsvolksbank OBL. Eine Anfrage von Auf 1 zu den Hintergründen ließ die Bank bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat in Magdeburg der Prozess gegen Taleb al-Abdulmohsen begonnen. Der ehemalige Psychiater soll im Dezember 2024 mit einem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast sein und dabei mehrere Menschen getötet und verletzt haben. Für das Verfahren wurde ein speziell gesichertes Gerichtsgebäude errichtet. Der Angeklagte sitzt in einem gepanzerten Glaskasten, umgeben von bewaffneten Justizbeamten. Das Verfahren soll sich über Monate hinziehen. Das Tatmotiv ist weiterhin umstritten und sorgt seit Monaten für politische und gesellschaftliche Kontroversen. Beobachter kritisieren außerdem, dass Warnzeichen und Drohungen vor dem Anschlag von den Behörden ignoriert wurden. Zum vierten Mal fand am Wochenende im Deutschen Bundestag das Corona-Symposium der AfD-Fraktion statt. Unter den Teilnehmern der Gründer der Ärzte für Aufklärung, Dr. Walter Weber, die von der Justiz verfolgte Medizinerin Monika Chang und Datenanalyst Tom Lausen. Lausen ist Sachverständiger in der Enquete-Kommission Corona des Bundestages und ist in mehreren ähnlichen Kommissionen der Länder tätig. Er sieht in der Enquete-Kommission einen echten Vorteil für die Aufklärung, auch wenn viele Bürger sich einen Untersuchungsausschuss gewünscht hätten.
Der Untersuchungsausschuss hat zwar die gerichtlichen Möglichkeiten von Ladung und Zwangsladung und auch Vorführung und könnte theoretisch gemacht werden und Wahrheitspflicht, ja, also jeder, der da aussagt, muss der Wahrheit entsprechend aussagen. Und das hat natürlich schon eine Schärfe, die besonders ist, das stimmt schon, aber die Abgeordneten müssen die Befragung machen. Es kann also niemand dahin gehen, der Sachverstand hat in einem tiefen Maße, sondern die Abgeordneten, die die letzten 5 Jahre noch ganz andere Sachen regeln mussten, sind ja nie so tief drin, können also einer Frau Büchs oder einem Herrn Drosten nicht widersprechen in einer Form, wie es halt in der Tiefe notwendig ist. Und das wissen die natürlich und deswegen tanzen sie da rum und spielen mit den Abgeordneten, verhöhnen sie teilweise, das haben wir auch schon gesehen. Und die Enquete-Kommission hat jetzt diese Besonderheit, dass da die Sachverständigen für die nächsten 2 Jahre alle Rechte haben. Antragsrechte, Stimmrechte, Rederechte, Fragerechte.
Die Rede des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum 9. November sorgt aktuell für Aufruhr. Ohne die AfD namentlich zu nennen, stellte er darin offen ein mögliches Parteiverbot in Aussicht. Darüber hinaus forderte er, die Brandmauer aufrechtzuerhalten und sagte wörtlich, mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben. Nicht in der Regierung, nicht in den Parlamenten. Steinmeier legitimierte in seiner Rede auch den Ausschluss sogenannter Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst oder von demokratischen Wahlen. Die AfD quittiert das mit deutlicher Kritik. Bernd Baumann, Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, warf Steinmeier vor, sein Amt in bisher nicht gekanntem Ausmaß zu missbrauchen. Und auch auf eins Chefredakteur Stefan Magnet wendet sich als Reaktion mit einer brisanten Analyse an die Öffentlichkeit. Darin bezeichnet er die Rede als verbale Amokfahrt gegen alle Andersdenkenden und sagt wörtlich, dass Steinmeier ausgerechnet am 9. November, dem Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, so aggressiv auftritt, ist sinnbildlich. Denn auf den historisch interessierten Beobachter wirkt es wie die antifaschistischen Durchhalteparolen des untergehenden DDR-Regimes. In Wien hat die österreichische Bundesregierung heute Vormittag ihre nationale Strategie gegen Antisemitismus 2.0 vorgestellt und die hat es in sich. Denn im Mittelpunkt steht diesmal der digitale Raum. Nach Ansicht der Verfasser des über 200 Seiten starken Strategiepapiers seien, Zitat, soziale Medien zur zentralen Plattform für die Verbreitung antisemitischer Ideologien und Desinformation geworden. Die Regierung will daraus nun weitreichende Konsequenzen ziehen. Geplant ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die angeblich antisemitische oder hasserfüllte Inhalte automatisch erkennen und melden soll. Zudem sollen Meldestellen und Faktenchecker-Organisationen künftig noch stärker gefördert werden. Also genau jene Strukturen, die schon jetzt immer wieder wegen Zensurvorwürfen in der Kritik stehen. Letztere erhalten privilegierten Zugang zu Plattformen, um Inhalte schneller löschen zu lassen. Die rechtliche Grundlage bietet der Digital Services Act der EU, der laut Kritikern soziale Netzwerke wie X, Instagram oder TikTok de facto zur Zensur verpflichtet. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer kommentiert: Diese neue Strategie ist ein Einfallstor für Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Doch wer das kritisiert, gilt bereits als verdächtig. Schockierende Szenen in Berlin-Hellersdorf. In einer Wohnung an der neuen Grottkauer Straße soll eine 17-jährige Jugendliche von mehreren Männern brutal vergewaltigt worden sein. Wie die Berliner Polizei bestätigt, fand eine Nachbarin das schwer verletzte Mädchen am Samstagmorgen gegen 8 Uhr vor dem Haus. Sie schwankte, konnte kaum stehen und war nicht mehr in der Lage zu sprechen. Die Zeugin sagte gegenüber der BZ wörtlich, sie war grün und blau geschlagen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich 3 Männer in der Wohnung. Mindestens 2 von ihnen sollen aktiv an der Tat beteiligt gewesen sein. Auffallend ist, die Wohnung wird regelmäßig an wechselnde Untermieter vergeben, laut Nachbarn meist an Männer mit Migrationshintergrund. Der ursprüngliche Mieter ist bislang unbekannt. Ein Verdächtiger wurde zwar vorläufig festgenommen, jedoch kurz darauf wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an. Und wir kommen zum Interview des Tages. Auf der Buchmesse in Halle sprach Martin Müller-Mertens mit dem Publizisten Anselm Lenz, dem Gründer der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Lenz fand klare Worte über die, wie er sagt, politmediale Kaste und über eine staatstragende Literatur, die so angepasst ist, dass sie Juli C. schon für eine Rebellin hält.
Das ging ja jahrelang bei diesen Messen. Leipzig ist nicht weit von hier entfernt, wo dann oppositionelle Verlage entweder gar nicht hin durften oder in irgendeiner Sackgasse in der allerletzten Halle. Ist das, was hier heute in Halle stattfindet, ist es das Zeichen, wir brauchen Leipzig und Frankfurt nicht mehr? Oder ist es dann am Ende doch das Zeichen, naja, wir müssen was Eigenes organisieren, weil wir bei den ganz Großen, und Leipzig hat natürlich deutlich mehr Zuschauer, nicht runterkommen?
Ja, ich quatsche einfach mal nicht rum, sondern sage, nee, wir brauchen Frankfurt und Leipzig nicht mehr. Die können dicht machen. Wir sind auch viel zu teuer geworden, aufgeblähter Apparat, unglaublich hohe Standmieten, Unverschämtheiten im Prozedere und jetzt eben auch noch Zensur. Das kann man nicht anders nennen, was da mit uns gemacht wurde. Also wer das interessante Zeug sehen will, muss definitiv woanders hin. Vielleicht für ein ganz linkes Publikum mag die Nürnberger Buchmesse noch in Ordnung sein. Die scheinen sich auch einigermaßen anständig zu benehmen. Und auch mal andere Verlage zuzulassen, die jetzt nicht komplett in den Mainstream-Quark, also in den staatstragenden Käse da reinpassen. Aber hier sind ja unter anderem auch linke Verlage willkommen. Also so linkskritische Leute und Verlage sind ja hier. Also hier spielt die Musik, die anderen können dicht machen. Ist zu teuer, hat sich überlebt. Also auch haben wir ja den Effekt in ganz vielen gesellschaftlichen Institutionen, Elementen, Firmen, dass im Grunde ein Bürgertum sich da ein Neubürgertum, auch Altbürgertum sich da eingerichtet hat, sich bequem gemacht hat, sich mit unserem Geld die Taschen vollschaufeln lässt. Und ich glaube, es betrifft auch diese Literaturmessen in Frankfurt am Main und in Leipzig. Wollen wir dicht machen.
Wie sehr ist denn diese Mainstream-Literatur, die sich zum Beispiel in Frankfurt oder in Leipzig trifft, wie weit ist die im Grunde ein Kampfinstrument einer irgendwie neu existierenden Bourgeoisie oder neu existierenden Herrschaft? Ist sie das überhaupt? Kann sie das sein?
Also dazu muss man ja sagen, da sind auch Kochbuchverlage, da sind auch Comicverlage, da sind auch Sportbuchverlage, da sind Fotoverlage und so weiter. Dagegen anzustinken wird auch nicht so einfach. Das heißt, die hat natürlich schon noch einen Effekt. Oder auch Lehrbuchverlage und so weiter. Aber der Versuch des Mainstreams, und das meint ja die politisch herrschende Kaste, muss man sagen, politmediale Kaste, versucht sich da ja einzumauern und hat das in gewisser Weise schon. Und es fängt einfach an zu stinken. Also dort, wo es politisch relevant wird und auch literarisch irgendwie interessant. Also für mich wird Literatur dann, auch der Roman, dann interessant, wenn er irgendwie als Gegenwartsroman, wenn der irgendwie was aufschließt. Und wenn das irgendwo sich dran reibt, irgendwo einen Konflikt zumindest bereit ist einzugehen. Also la pour la finde ich einfach uninteressant. Oftmals. In der Rückschau kann oder als Gedicht oder so. Natürlich gibt es noch andere Dinge. Siehe zum Beispiel das perfekt aufbereitete Kochbuch in Gedichtform, perfekt illustriert. Das findet man halt eben nach wie vor auch in Frankfurt und in Leipzig, aber hier eben auch. Gibt ganz interessante Verlage schon, die eigentlich gar nicht groß politisch zu verorten sind und hier sind. Und das Feld wird sich öffnen, weil das die politische Einhegung hat sich noch nie bewährt. Das kracht irgendwann in sich zusammen oder es explodiert. Und ich habe den Eindruck, hier passiert es gerade gleichzeitig in Frankfurt und Leipzig, wenn wir diese beiden Beispiele mal nehmen, als einen Wirtschaftszweig. Und solche Messen hier werden aufsteigen. Und ich bin mir sicher, 2026 wird das noch größer werden. Das ist jetzt schon ein Wahnsinnserfolg zum Auftakt.
Wenn Sie sich das erklären, warum viele, ja nicht nur Künstler, sondern auch Literaten sich im Grunde genommen vor den Karren des Staates oder dieser Kaste haben spannen lassen. Natürlich, den Lohnschreiber gab es immer, aber es gab ja immer auch den Schriftsteller, der seine Energie und seine Inspiration daraus gezogen hat, eben wirklich oppositionell zu sein und anzuecken.
Ja, und dieses Modell, das war wirklich ein BRD-Erfolgsmodell, muss man auch sagen. Also Leute wie Günter Grass, Hans-Magnus Enzensberger und viele andere. Hannah Arendt war auch noch sozusagen da ein Glutkern und so weiter. Die sind alle im Grunde abgeschafft worden, haben ausgeschleift worden. Dann kurz vor Lebensende wurden sie oder werden sie jetzt gerade irgendwie für Outlaws, also zu Aussortierten erklärt. Das heißt, die BRD schafft sich im Grunde selber ab und hat aber nichts anzubieten. Also die interessanteste und kontroverseste Figur, die die bei Frankfurter und Leipziger Buchmesse noch anbieten können, ist Julie C. Mein Gott, eine Juristin. Und die ist wirklich respektabel. Die ist auch als Romancienne wirklich, wirklich respektabel. Nur, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein, dass Julie C. jetzt als quasi Agent Provocateur gilt und als, oh, das wird aber schon schwierig, da muss man schon die intelligentesten Moderatoren einsetzen. Das könnte heikel werden, weil sie könnte mal was ansprechen zur Kriegstreiberei oder zum Corona-Maßnahmenregime oder zum allgemeinen Niedergang im Lande oder zu dieser oder jenen Politikerin mal die Wahrheit sagen. Das kann man ihr ja zutrauen. Manchmal flupst es ihr ja so durch bei aller Biedernis, die ja auch noch dabei ist und 90% ja stattfinden. Also damit kommt man nicht weiter. Irgendwie muss da Musik rein. Man kann ja nicht so viele Bücher drucken. Und das ist ja die gute Nachricht all dieser Buchmessen. Die Menschen kaufen noch Bücher und lesen sie manchmal auch. Da muss irgendwie Musik und Kultur rein und Kritik. Und dann kann das auch zu einer demokratischen und auch künstlerischen, kulturellen Belebung beitragen.
Wichtig ist für eine oppositionelle Bewegung oder auch für eine oppositionelle gesellschaftliche Erneuerung, dass sie über eine eigene Kultur, auch über eine eigene Literatur verfügt.
Ich halte das für eminent wichtig, noch wichtiger als Symbole, Rituale, Treffpunkte, Formen, klare politische Zielpunkte, zum Beispiel siehe nichtohneuns.de, Demotermine, Montagsspaziergangstermine. Ich halte das für sehr wichtig und wir bemühen uns mit unseren bescheidenen Mitteln als Verlag auch dazu beizutragen. Aber es tun viele andere eben auch und das kann man ja auch mal selbstkritisch anmerken. Also hier und da ist auch an Qualität noch zu gewinnen. Die ganz große Lyrikerin haben wir noch nicht gefunden aus der Bewegung jetzt zum Beispiel. Wir haben eine oder den anderen super wirklich sehr guten Straßen-Pop-Musiker, Volksmusiker gefunden, der das gut macht. Aber einen Star haben wir jetzt auch noch nicht produziert, der wirklich ganz weit ausstrahlen würde. Es gibt Corona-Romane und neue Demokratiebewegungsromane. Es gibt AfD, meine Geschichte mit der AfD oder meine Geschichte mit BSW oder so, sowas gibt es schon. Es kippt dann häufig in irgendwie so wieder Absage daran. Das ist dann auch Feindliteratur. Also da ist noch wirklich was zu machen. Und sehr interessant ist auch, da die AfD ja die Macht übernehmen wird in den Ländern und damit auch die Kulturpolitik regieren wird, wie wird das künftig in staatlichen Galerien, in staatlichen Sprechtheatern, Musiktheatern, Ausstellungsräumen, Kulturorten, Kulturproduktionsorten auch stattfinden. Also wie wird das ablaufen? Wie wird das Programm sein? Da gibt es aber unglaublich viel zu gewinnen.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei den Nachrichten auf 1.